Ja, für die, die mich vielleicht nicht kennen, ich bin in den Südstaaten in den USA geboren, in Arkansas. Bin dort aufgewachsen. Mit 12 sind wir nach St. Louis, Missouri umgezogen. Mit 17 war ich schon bei dem United States Marine Corps 4 Jahre, stationiert auf Hawaii in einer Jagdflugzeuggruppe. Dann war ich überall in der Welt. Und nachdem ich 1 Jahr beim Militär war, hat der Herr auf wunderbare Art und Weise mich zu sich geführt und bin ich zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Und hatte ich dann 3 Jahre beim Militär noch übrig, wo ich dann für den Herrn ein Zeugnis sein konnte. Und in der Zeit, besonders wo ich auf Japan stationiert war, hat es mein Herz wirklich bewegt zu sehen, dass es so viele Menschen gibt, die Stein und Holz und Dinge, die sie selbst gebastelt haben, angebetet hatten. Und wo ich in Arkansas groß geworden bin, gab es eine Baptistengemeinde an jeder Ecke, buchstäblich. Es gab First Baptist, Second Baptist, Third Baptist, First Baptist, Second and Third Baptist, oder First Presbyterian, First Methodist, bis zum 3. und 4. Also so viele Ortsgemeinden. Und da auf Japan habe ich gesehen, dass es gibt so viele Menschen, die noch nie einen Christ gesehen hatten, geschweige denn das Evangelium gehört. Das hat mein Herz bewegt, und am Ende meiner Zeit beim Militär bin ich zum Moody Bible Institute gegangen, habe dort studiert, und da habe ich meine liebe Frau kennengelernt. Die ist Deutsche, Familienname Name Ortlieb, ist aber in Kasachstan geboren. Ihr Vater war Pastor in Russland. Die ist in Prokladning aufgewachsen, in Kaukasus, und wir haben uns beim Moody Bible Institute kennengelernt und es hat gefunkt, und jetzt haben wir 4 Kinder. Und sind seit 16 Jahren hier in Deutschland. Und ich hoffe Jahr für Jahr, mein Deutsch ein bisschen besser wird. Aber es ist peinlich, wenn die 2 jüngeren Kinder, die müssen mein Deutsch ständig korrigieren. Ich so, Papa, das ist nicht so. Wir bauen ein Aquarium auf zurzeit. Und ich sage immer Moss anstatt Moos. Und die Kinder, Papa, nicht Moss, Moos. So, ein bisschen, das ist nur ein bisschen zu meinem Hintergrund. Was uns bewegt hatte, nach Deutschland zu kommen, war, wir haben festgestellt, dass auch Deutschland ein Missionsfeld ist. Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, aber es gibt sehr, sehr wenig tatsächlich wiedergeborene Christen hier in Deutschland. Deutschland ist ein riesiges Missionsfeld, und der Herr hat unsere Herzen bewegt, hierher zu kommen. Ich wollte im Dschungel irgendwo dienen. Ich hatte diese Ausbildung beim Militär. Ich bin Jäger und Angler und war schon auch im Urwald mit Missionaren und bin zum Moody Bible Institute gegangen mit dieser Absicht, dort zu dienen. Und der Herr hat meine Pläne durchkreuzt und mich nach Deutschland geschleppt, wo ich nie und nimmer hin wollte. Ich war hier in 92 für 6 Monate. Und das hat gereicht für das ganze Leben, habe ich gedacht. Und jetzt neulich hat meine Frau mir gesagt, sie sagte, Tim, du bist mittlerweile so deutsch geworden. Ja, es färbt ab. Gut, ihr werdet merken, dass alle 3 Vorträge bzw. Predigten, die ich hier halte, heute Abend und dann 2, so wie der Herr es will, auch morgen, die haben alle etwas gemeinsam. Und es hat mit Menschenfurcht zu tun. Dass Menschenfurcht sorgt dafür, dass wir eingeschüchtert sind, dass wir unseren Glauben nicht bezeugen, dass wir Kompromisse eingehen bezüglich der Wahrheit. Und die gesunde Lehre geht zugrunde. Es war nicht so lange her, war ich in einem Restaurant in Braunschweig, auf der anderen Seite von hier aus gesehen, von Hannover. Und da habe ich gehört, wie Amerikaner an einem Tisch saßen und haben geredet. Und da konnte ich mir nicht helfen. Ich habe dann mit denen ein bisschen gesprochen. Und der Mann hat erfahren, dass ich hier bin, dass ich eine Gemeindegründung mache. Und der sagte, Mensch, ich sag's dir, was du tun musst, dass deine Gemeinde groß wird. Und ich habe gesagt, gut, was ist das? Und er sagte, du musst einen tollen Band haben. Er sagte, wenn du einen guten Band hast, dann wird deine Gemeinde wachsen. Und da sieht man diese Mentalität. Und in Amerika ist das wirklich eine Krankheit. So viele Gemeinden sind sogenannt seeker-friendly, das heißt besucherfreundlich. Also wir wollen Besuchern gegenüber freundlich sein, aber wir wollen nicht Besucher im Mittelpunkt stellen. Gott sollte immer im Mittelpunkt sein. Und durch diese Bewegung in Amerika wird das Wort selten von der Kanzel gepredigt. Worte wie Buße und Hölle und andere Worte, Sünde, sind tabu, die sind verboten in solchen Gemeinden und man darf diese Worte nicht benutzen. Und diese Bewegung ist stark nach Deutschland gekommen durch Bill Hybels von Willow Creek und seine Bücher werden gerne gelesen. Und ich sehe auch hier in Deutschland, dass das anvertraute Gut, was Gott uns anvertraut hat und uns gesagt hat, dass wir es bewahren sollten, dass es nicht verkündigt wird. Und ich sehe auch in Amerika eine große, ja, wie soll man das sagen, eine Änderung in den Methoden, die Gesellschaft zu beeinflussen. Man versucht jetzt durch gegründete Vereine die Moral in Amerika zu beeinflussen. Es gibt Konservativen und es gibt Liberalen in Amerika. Es gibt einen Kulturkrieg. Ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen haben. Jetzt im Nachrichten, die versuchen zu entscheiden jetzt, es steht vor Gericht, was eine Ehe ist. Ob gleichgeschlechtliche Ehen auf die gleiche Stelle gestellt werden sollten, wie eine Ehe zwischen Mann und Frau. Und es ist für mich als Amerikaner, ich bin jetzt nur 47 Jahre alt, und was ich in meinem Leben, diese Wanderung in der Weltanschauung in meinem Land sehe, ist unglaublich. Und ich kriege jeden Tag 5, 6, 7 E-Mails von diesen Vereinen, die wollen, dass ich etwas unterschreibe, dass ich ihnen helfe, Druck auszuüben an irgendwelche Amt oder Position, dass sie ihre Positionen ändern und so weiter. Ich gebe euch ein Beispiel davon. Wenn im Fernseher etwas gezeigt wird oder das F-Wort verwendet wird oder sonst was, dann versuchen sie Druck auszuüben, dass diese Sender das nicht mehr tut. Vor vielen Jahren gab es bei dem Super Bowl, das ist ein fast wie WM hier in Deutschland, so viele Zuschauer. Und die Schwester von Michael Jackson, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber sie hat ihre Brüste entblößt mitten in der Halbzeit in diesem Konzert. Und dann alle diese Vereine versuchen etwas da entgegenzuwirken, dass dieser moralische Zerfall in Amerika irgendwie gebremst wird. Und sie versuchen durch politischen Druck und so weiter die Moral irgendwie zu ändern in Amerika. Aber das Problem ist, dass auf der Kanzel das Wort nicht mehr gepredigt wird. Es gibt kein Vertrauen mehr in dem Wort. Die Kirchen sind voll in Amerika. Die Leute gehen zur Kirche, sie hören aber das Wort nicht. Und ich habe auch hier in Deutschland gemerkt, dass Religionsfreiheit, diese Grundgesetze, die schützen uns nicht. Die Weltanschauung entscheidet, wie diese Grundgesetze ausgelegt werden und angewandt werden. Und wir sind auch bald dran hier in Deutschland. Es ist schon so weit in vielen Hinsichten. Man darf nicht über Homosexualität negativ reden und so weiter. In vielen Ländern ist es schon bestrafbar. Und das kommt auch nach Deutschland. In Amerika jetzt, die Firmen, die gezwungen wurden, jetzt eine gesetzliche Versicherung einzuführen, die jetzt müssen sie Tausenden von Dollar jeden Tag bezahlen, wo sie es verzögern, Mitteln, das heißt für Abtreibung gibt es jetzt Pillen und so weiter und sie weigern sich das als Teil ihrer Krankenkasse, was sie gesetzlich gezwungen sind für ihre Angestellte how do you say to provide zur Verfügung zu stellen, genau, und die weigern sich das zu tun und jetzt, das war noch nie der Fall. Aber jetzt müssen sie Tausenden von Euros jeden Tag oder Dollars bezahlen. Und die versuchen das vor das Gericht abzustreiten. Und in dieser Zeit, wo dieser Prozess, sie warten auf diesen Prozess, müssen sie so Tausenden von Dollar bezahlen. Das heißt, Obama und viele anderen, dieser Krieg herrscht, will ich damit sagen. Das ist so ein, Amerika ist völlig gespaltet, die Konservativen und Liberalen, und sie versuchen durch politischen Druck und vor dem Gerichtssaal die Moral irgendwie zu bestimmen im Land. Und das wird nicht so diesen Kampf wird nicht so gewonnen. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, das, was die Weltanschauung beeinflusst, ist das Wort Gottes. Und wenn wir schweigen, dann wird die Weltanschauung nicht beeinflusst positiv. Und das ist das Problem. Wir haben uns einschüchtern lassen als Christen, so dass wir schweigen. Wir reden nicht. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, 3 Predigten zu halten über, was die Schrift zur Menschenfurcht zu sagen hat. Dass viele predigen gerne das, was in den Ohren kitzelt, aber nicht das, was Gott denkt. Das heißt, wir repräsentieren nicht immer Gottes Perspektive der Dinge, sondern aus Menschenfurcht schweigen wir in unseren persönlichen Gesprächen und so weiter. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns beauftragt hat, das schöne, anvertraute Gut, was er uns anvertraut hat, zu bewahren. Und heute wollen wir sehen, wie wir das tun sollen. Ich bitte euch, 2. Timotheus aufzuschlagen. Wir werden das ganze 1. Kapitel jetzt gemeinsam lesen. Wer mich nicht so gut kennt, soll wissen, ich bin bekannt dafür, dass ich große Abschnitte predige, manchmal ganze Bücher in einer Predigt. Und wir werden ein Röntgenbild machen heute Abend von 2. Timotheus und dann morgen, so wie es der Herr es will, von Galaterbrief und dann Nachmittag von Jeremia. Und wir werden sehen, dass überall gab es dieses Problem, dass Menschen sich von dem Wort Gottes abgewandt haben und haben Gott nicht mehr nach seinem Sinn gedient. Während wir Kapitel 1 lesen, achte auf ein Hauptverb, das 3-mal vorkommt. Das ist, damit ihr wach bleibt beim Lesen. Vers 1. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen nach Verheißung des Lebens in Christus Jesus, Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deine gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag, voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Onike wohnte, ich bin aber überzeugt auch in dir. Um diese Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meine, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Um diese Ursache willen leide ich dies auch, und ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe, und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Unter ihnen sind Phygeleus und Hermogenus. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meine Ketten nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du noch besser. Also welches Hauptverb kommt hier dreimal vor? Vielleicht mehrere, aber ich suche ein. Schämen, genau. Es steht hier in Vers 8, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meine seines Gefangenen, sondern leide mit. Und dann nochmal in Vers 12, um diese Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Und dann steht es, dass Onesiphorus hat sich seine Ketten nicht geschämt, als er in Rom war. Wenn wir die historische Situation hier betrachten und den historischen Hintergrund, dann wird es uns klar sein, warum er diesen Befehl gegeben hat, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meines, seines Gefangenen, sondern leide mit. Das andere Hauptverb, was komplett durch 2. Timotheus geht, ist das Verb für leiden. Leide mit. Aus diesem Grund leide ich dies. Und Paulus spricht hier ständig vom Leiden in diesem Brief. Wenn man Kapitel 2 aufschlägt, Vers 3, steht es, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Dann nochmal in Vers 8, halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in dem ich Leid ertrage, bis zum Fesseln, wie ein Übeltäter. Und dann in Kapitel 3, er sagt, schwere Zeiten werden eintreten in den letzten Tagen und die werden die Wahrheit widerstehen, Vers 8. Und dann noch ab Vers 10 spricht er von seinen Verfolgungen, Ausharren, Leiden, die er in Ikonion, in Lystra gelitten hat. Und dann Vers 11, diese Verfolgung ertrug ich und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Und dann sagt er hier immer wieder, spricht er von diesem Leiden. Und dann Widerstand, Ausharren, Widerstand, Leiden in diesem Brief. Und Paulus sagt in Kapitel 4, Vers 6, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Und dann sagt er Timotheus, ich werde bald sterben. Und die ganze Zeit, wenn man Apostelgeschichte liest, wo Paulus eine Gemeinde irgendwo gegründet hatte, er musste öfters unmittelbar danach verschwinden. Aber wer ist immer wieder geblieben und hat weiter dort gedient? Timotheus. Warum? Weil Timotheus war unbedeutend für die Juden. Der war für sie nicht wichtig. Paulus war ihr Ziel. Der war eins von denen gewesen, dann hat er die Seiten gewechselt und dann war er ihr Feind. Der war ein Verräter für sie. Und Paulus trug sozusagen eine Weste mit einer Zielscheibe vorne und einer Zielscheibe hinten. Wir wissen noch, dass 40 Männer haben gesagt, ein Eid geschworen, dass sie nicht essen oder trinken würden, bis er tot war. Und überall, wo sie gingen, die haben auf Paulus gezielt. Und Paulus sagte, Timotheus, ich werde bald sterben und du erbst diese Weste. Du wirst diese Weste anziehen mit dieser Zielscheibe und dann werden sie auf dich zielen. Und wir wissen, am Ende von Hebräerbrief steht es, dass unser Bruder Timotheus wurde freigelassen. Dieser Brief, der letzte von Paulus, 2. Timotheus, wurde, sagen wir, 65 nach Christus geschrieben. Und in 70 nach Christus ist Jerusalem zerstört. Und wenn wir den Hebräerbrief lesen, ist der Tempel noch da und es steht die Priester, die in dem Tempel in Jerusalem dienen. Also zu der Zeit waren sie noch am Dienen. So, das heißt, zwischen 65 und spätestens kurz vor 70 nach Christus, in kürzester Zeit ist Timotheus schon ins Gefängnis gelandet, nachdem er diesen Brief gelesen hatte, und wurde schon freigelassen. So kurz nachdem Timotheus diesen Brief bekommen hat, ist er dann ins Gefängnis gelandet. Und so Paulus wollte ihn vorbereiten für diese Zeit, wo die Juden dann, jetzt ist Paulus tot, wen sollen wir jetzt verfolgen? Ach, Timotheus. Wie konnten wir ihn die ganze Zeit übersehen haben? Und jetzt ist Timotheus dran. Und Paulus bereitet ihn vor für dieses Leiden und er sagt ihm, leide mit. Und er stärkt ihn im Glauben und er sagt ihm gleich am Anfang dieses Briefes, dass Gott hat uns einen Geist, Vers 7, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme nun dich nicht. Und so, er musste Timotheus stärken. Dieser Brief wurde geschrieben, um Timotheus Mut zu machen, ihn zu stärken, damit er sich nicht einschüchtern lässt, damit er weiterhin redet nach dem Tod von Paulus und dass er nicht schweigt. Und so Paulus bereitet ihn vor für diese Zeit des Leidens. Das ist der historische Hintergrund. Und er sagt ihm, schäme dich nicht, sondern leide mit. In diesem Text hier gibt es, in Kapitel 1, in den Versen 8 bis 14, es gibt ein kleines, ich würde sagen, Wortspiel. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, Vers 12 und Vers 14. Das anvertrautes Gut. Paulus sagt in Vers 12, um diese Ursachen willen, das heißt wegen des Evangeliums, leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jeden Tag zu bewahren. Seht ihr das? Bewahren und ein anvertrautes Gut. Und hier spricht Paulus, ich weiß die Schlachterübersetzung, ich glaube, ich übersetze das anders. Ich bin der Überzeugung, dass die Elberfelder Bibel hier das haargenau richtig übersetzt, wenn es steht hier, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Weil es ein Wortspiel ist. Paulus hat ein anvertrautes Gut. Er hat ein Gut und er hat es Gott anvertraut. Und der ist der Überzeugung, dass Gott in der Lage ist, sein Gut zu bewahren. Und dann in Vers 14 sagte er Timotheus, bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und in Vers 13 hat er definiert, was dieses Gut ist, nämlich das Evangelium, diese gesunde Lehre. Halte fest an das Muster oder das Vorbild der gesunden Worte. Wir kommen noch dazu gleich. Aber was Paulus hier sagt, ist, dass Gott ist treu und ist in der Lage, der ist mächtig, mein anvertrautes Gut, das, was ich ihm anvertraut habe, zu bewahren. Aber er hat uns auch etwas anvertraut und er will, dass wir es bewahren. Und es ist interessant, dass das, womit Paulus 1. Timotheus beendet hat, damit beginnt er. Da setzt er an in 2. Timotheus. In 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 20 steht es, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Und dann hier in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 14, bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Bevor wir dazu kommen, um zu definieren, was das anvertraute Gut von Gott ist, möchte ich sagen, was war das, das Paulus Gott anvertraut hatte? Also Paulus hat Gott alles, was ihm kostbar war, anvertraut. Sein Leben, seine ewige Zukunft, alles, was er hat, seine Pläne, seine Träume, alles hat er Gott anvertraut. Der hat alles, was uns Menschen, Haus, Hof, Hobbys, Träume, alles, was wir haben, Leben, der hat das Gott anvertraut. Und er sagte, ich bin der festen Überzeugung, dass Gott in der Lage ist, das zu bewahren, was ich ihm anvertraut habe. Und dann sagte er hier, aber er hat uns auch etwas gegeben und er will, dass wir treu sind, das zu bewahren. Und das ist dieses anvertraute Gut. Und Paulus nennt es das schöne anvertraute Gut. In 1. Timotheus 6, Vers 20 nennt es einfach das anvertraute Gut. Hier in 2. Timotheus mit mehr Emotion spricht Paulus und er nennt es das schöne. Das schöne ist das richtige Wort hier. Es geht um das äußerliche Gut. Das ist einfach ein griechisches Wort für Gut. Aber es ist nicht das Wort für moralischen Gut, sondern das für das Äußerliche, das Schöne. Und deswegen ist es hier richtig übersetzt, wenn es steht, das schöne anvertraute Gut. Damit drückt Paulus aus, wie kostbar dieses anvertraute Gut ist von dem Herrn. Na, was meint er mit anvertraute Gut hier? Auf jeden Fall in diesem Zusammenhang geht es um das Evangelium. Guck mal, wie oft das Wort Evangelium vorkommt. In Vers 8 steht es, sondern leide mit für das Evangelium. Dann nochmal in Vers 10 sagt er, aber Leben und Unvergänglichkeit an Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Und er sagte, wegen dieses Evangeliums leide ich auch. Und wenn wir das auf das Wort anvertraut betrachten, Paulus verwendet das am Anfang von 1. Timotheus, wenn er spricht von dem Evangelium, das ihm anvertraut wurde. Schlagt bitte 1. Timotheus Kapitel 1 auf. Vers 11 sagt er, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Und so, Paulus hat das Evangelium von Gott anvertraut bekommen und er hat es dann an Timotheus weiter anvertraut und er sagt, Timotheus, du sollst es an anderen treuen Menschen weiter anvertrauen. Und so, es geht um das Evangelium, aber es geht auch um das Muster der gesunden Worte. Hier in Vers 13 steht es, halte fest das Vorbild der gesunden Worte. Dieser Begriff für gesunde Worte geht komplett durch die Pastoralbriefe. 1. Timotheus, 2. Timotheus und Titus, alle erwähnen das Wort dieser gesunde Worte. Das ist das Wort, oh jetzt habe ich vergessen, was das Wort ist. Es ist Hygiene. Es hat mit Gesundheit zu tun. Weil wenn man die Hygiene nicht achtet, spreche ich das Wort richtig aus? Hygiene. Hygiene, nicht richtig achtet, dann wird man krank. Und das ist das Wort, das hier verwendet wird. Es geht hier um die Gesundheit, das gesunde Wort, die gesunde Lehre. Und was ist das Gegenteil? Die ungesunde Lehre, was nicht zum Heil führt. Und so Paulus spricht hier von einem Muster, von einem Vorbild der gesunden Worte und damit meint er die gesamte Schrift. Woher wissen wir das? Weil in Kapitel 3 sagte Timotheus, was das Wort ist. In Kapitel 3, Vers 14 sagte, du aber bleib in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kind auf, das ist eher das Wort für Säugling, von Säugling auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung, durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Und dann sagt er, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung und zur Rechtweisung und so weiter. Und so Paulus meint hier mit diesem anvertrauten Gut, diese 66 Bücher, bewahre das schöne, anvertraute Gut. Dieses Wort ist uns Menschen anvertraut. Und es ist ein Gut, ein Schatz. Das Wort für Gut ist eher das Wort für Schatz, was man zum Beispiel bei einer Bank abgeben würde und es sollte für ihn bewahrt werden. Das ist ein Schatz, etwas man schützt und bewahrt und schätzt. Aber in unserer Zeit wird dieses Wort nicht geschätzt. Es wird nicht bewahrt. Und an der Stelle dieses Wortes wird viel anderes verkündigt. Und deswegen hat Paulus diesen Brief geschrieben und er mahnt und er warnt für die Zukunft und was kommt. Also das anvertraute Gut ist das Evangelium, es ist das Muster der gesunden Lehre und es bezieht sich auch auf das Gesetz Gottes. Wenn wir 1. Timotheus Kapitel 1 nochmal aufschlagen, sehen wir hier, dass das Gesetz Gottes sollte gepredigt werden. Kapitel 1, Vers 3, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren. Eine wörtliche Übersetzung hier, eine bessere wäre, dass du gewissen Leute gebietest, keine fremde Lehre zu verbreiten, noch mit Farben und endlose Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mir Streit hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht und so weiter. Und dann spricht er von denen, die abgeirrt sind. Und dann sagt er in Vers 7, sie wollen Gesetzeslehre sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzgemäß oder gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünde, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, das ist ein Begriff für Homosexualität, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn es etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Und sagt Paulus, verbindet das Gesetz mit dem Evangelium und er sagt, dass die Menschen müssen das Gesetz hören. Wenn man den Römerbrief betrachtet, wo Paulus sagt, denen in Rom, er sagte, ich will euch das Evangelium verkündigen, und er setzt sofort an mit dem Zorn Gottes. Römer 1, Vers 18. Bis Römer 3, Vers 20 geht es um Gottes Zorn, der kommt und der verdient wird von den Menschen. Da setzt Paulus an, wo er das Evangelium verkündigen wollte. Und in der jetzigen Zeit, wie viele Traktaten, die ihr liest, die geschrieben sind, dass Menschen zum Glauben kommen, sprechen überhaupt von einem Gesetz, überhaupt von Sünde, überhaupt von Zorn. Es alles darum geht, dass sie haben gewisse Bedürfnisse, die befriedigt werden sollten, und sie reden ihre gefühlte Bedürfnisse an und versuchen Menschen durch die hintere Tür irgendwie erstmal positiv einzustehen dem Evangelium gegenüber, ehe sie ihnen, wenn sie es überhaupt tun, konfrontieren mit ihren Sünden. Aber Jesus und die Aposteln und die Propheten haben nicht so geredet. Und das werden wir im Laufe von heute Abend und auch morgen sehen. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Alten Testament und Neuen Testament in dieser Hinsicht. Das Gesetz wurde immer gepredigt, damit der Mensch sehen konnte, was er in Adam geworden ist. Damit er versteht, dass er Gnade nötig hat. Und so Paulus sagt, die, die sagen, dass der Mensch gerettet wird durch das Gesetz, die wissen gar nicht, wovon sie reden. Aber die, die verstehen, wozu das Gesetz gegeben wurde und es richtig verkündigen, dann ist das Gesetz gut, weil es hat diese heilbringende Funktion. Aber in der jetzigen Zeit, viele schämen sich vor dem Wort Gottes. Die trauen sich nicht zu sagen, dass es eine Hölle gibt, dass es Sünde gibt, dass es Zorn gibt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Ich weiß, dass ein Freund von mir hat, dass einen Mann, den ich kenne, das gesagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Und dieser Mann war vielen, vielen Jahren im Glauben. Und er sagte, nein, mein Gott ist nicht eifersüchtig. Er sagte, hast du je die 10 Gebote gelesen? Und er hat die Schrift aufgeschlagen, das gelesen. Und er sagte, wow, stimmt, das steht da. Okay, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wusste ich nicht, sagt er. Aber guck mal, wie wenig wir unseren Gott kennen, weil wir meiden das Alte Testament. Und Paulus sagte Timotheus, wir haben das gerade gelesen, Kapitel 4, dass das Alte Testament, die Schriften, die du von Säugling auf gekannt hast, sind fähig, dich weise zu machen zur Rettung. Und die werden gemieden. Viele denken, dass das Neue Testament hat das Alte Testament irgendwie ersetzt. Und das ist nicht der Fall. Das ganze Wort sollte bewahrt werden. Und jetzt kommen wir zum dritten Hauptpunkt der Predigt, nämlich wie wir das anvertraute Gut bewahren sollen. Und es muss uns erstmal klar sein, dass in Angesicht der Verfolgung, dass wir nur standhaft bleiben können durch Gottes Hilfe. Es ist von Anfang bis zum Schluss Gottes Werk, die Rettung von sündigen Menschen. Und er gebraucht uns dazu und er stärkt uns dazu, er befähigt uns dazu. Und deswegen möchte ich euch in Kapitel 1 da, diesen Text, den wir gelesen haben, zeigen, dass die ganze Dreieinigkeit uns hilft, diesem Gebot, das schöne, anvertraute Gut zu bewahren, zu tun. In Kapitel 1, Vers 8 steht es mit Gottes, nach der Kraft Gottes. Seht ihr das da? So schäme dich nun und nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meine seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium, wie? Nach der Kraft Gottes. Das heißt, mit Gottes Hilfe, in seiner Kraft sollen wir das tun. Und dann sehen, das ist der Vater gemeint damit. Und dann in Vers 13 steht es, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Und dann in Vers 14, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also hier haben wir die Dreieinheit. Durch Gott, den Vater, den Sohn und des Heiligen Geistes sollen wir das anvertraute Gut bewahren und unsere Teil nehmen an der Förderung des Evangeliums. Und wir haben diesen Geist empfangen, Vers 7. Nicht einen Geist der Folgsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und mit der Hilfe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes können wir und sollen wir diesem Auftrag treu sein. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 14, dass alle von Paulus abgewandt sind, Und wo er in seiner großen Not war, wo er angeklagt wurde und vor das Gericht stand, sagt er, niemand ist ihm beigestanden, aber Gott stand ihm bei, steht es da. Wir lesen ab Vers 14, Kapitel 4. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Die Tatsache, dass er Schmied ist, sagt was aus? Da hat Götzen gemacht. Und wenn Paulus predigt, dass es nur einen wahren Gott gibt, also dann verliert er Kunden. Also sein Lebensgehalt war von seinem Schmieden oder Machen von Idolen, nehme ich davon, gehe ich davon aus hier. Auf jeden Fall war er voll gegen Paulus und hat ihn sehr stark widerstanden. Und dann in Vers 16 lesen wir, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es wäre ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwens. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlischen Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also Paulus sagte, es gab Zeiten, wo ich ganz alleine da stand und niemand stand mit mir. Aber Gott, der stand mit mir. Der hat mir Kraft gegeben, hat mich gestärkt und befähigt. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wir müssen nicht nur staunen über die Rettung von Menschen, wir müssen staunen über das Ausharren der Prediger, die das Wort verkündigt haben, die gelitten haben. In 2. Korinther, Kapitel 11, steht da ab Vers 23, was Paulus alles gelitten hat, wie oft er ausgepeitscht wurde, gesteinigt wurde und so weiter. Also 5-mal von den Juden hat er diese 39 Schläge auf den Rücken bekommen. Also Paulus steht hier, er ist ein alter Mann, der will bald sterben, und er steht in einem Leib voller Narben. Seine ganze Rücken, unglaublich, wie das aussah. Also seine ganze Rücken waren nur Narben, kreuz und quer, wie er geschlagen wurde, wegen des Evangeliums. Und er sagt mit großer Freimütigkeit, der Herr stand mir bei und hat mich gestärkt. Also wenn wir das anvertraute Gut bewahren wollen, dann können wir es nur mit Gottes Hilfe. Wir sollen uns nicht einbilden, dass wir in unserem eigenen Fleisch das tun können. Das können wir nicht. Wir werden, wie alle anderen, sofort versagen. Und werden ausweichen und Menschen fürchten. Selbst der Apostel Petrus, das werden wir, so wie der Herr es will, morgen sehen, aus dem Galaterbrief, dass selbst er aus Menschenfurcht hat geheuchelt. Also ist, wenn es Petrus passieren kann es auch uns passieren. Das ist eine reale Gefahr für uns in der jetzigen Zeit. Aber wir sollen wie Paulus sein. Wir müssen unser Vertrauen in Gott setzen und bereit sein, die Wahrheit zu verkündigen, ob die Menschen das hören wollen oder nicht. Wir sollen das anvertraute Gut auch bewahren durch das Ausbilden von treuen Menschen. Kapitel 2, Vers 2. Es wird uns gesagt hier nicht nur, dass wir das anvertraute Gut bewahren sollen, sondern auch wie, mit Gottes Hilfe. Und dann Kapitel 2, wir lesen die Verse 1 und 2 wieder zusammen. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Und so hier sehen wir 4 Generationen hier. Das Evangelium wurde Paulus direkt von Jesus Christus anvertraut. Er hat es Timotheus anvertraut. Timotheus sollte es treuen Menschen anvertrauen, die dann in der Lage sind, es wiederum anderen anzuvertrauen. Und so ist das Evangelium zu uns gekommen hier in Deutschland. Vor 2000 Jahren fing das an, in Jerusalem, Judäa, Samaria, nach Rom und so weiter. Weil die Menschen das anvertraute Gut bewahrt haben, natürlich durch Gottes Kraft und durch sein Eingreifen in der menschlichen Geschichte ist das geschehen. Aber Gott fordert uns auf zur Mitarbeit in der Errettung von Menschen. Und so, wir sehen hier, dass wir es tun, indem wir das Wort treu weitergeben. An dieser Stelle aber muss ich an eine andere Stelle aus dem Alten Testament denken. Gerade was Eltern betrifft. Wisst ihr, welchen Text ich meine oder im Sinne habe? 5. Mose 6, genau. Wo man beim Aufstehen durch den ganzen Tag und beim Schlafenlegen sollte man alle Gelegenheiten im Alltag benutzen, um den Kindern das Gesetz beizubringen. Und in Kapitel 5 war die 10 Gebote gegeben. Und so steht, durch den ganzen Tag sollen wir die 10 Gebote unterrichten. Und ich sag's euch, wer aufmerksam ist, hat genügend Gelegenheiten, den Kindern das Wort Gottes beizubringen. Weil insgesamt ist das, wir sollen Gott lieben mit allem, was wir sind, und wir sollen unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Und meine Kinder lieben sich nicht. Meine Kinder streiten sich, diese Geschwisterneid, wenn, dann nimmt es zu. Es nimmt nicht ab. Und man hat jeden Tag eine Gelegenheit, mit denen darüber zu reden. Dieses anvertraute Gut sollen wir unseren Kindern weiter anvertrauen, als Eltern. Wir sehen hier, von wem hat Timotheus das Wort? Von Säugling auf? Es steht in Kapitel 4, dass du von Kind auf oder als von Säugling an gekannt hast, das Alte Testament. Wer hat es ihm beigebracht, laut Kapitel 1? Mutter und Großmutter. Wir lesen hier in Kapitel 1, Vers 5, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Onike wohnte, ich bin aber überzeugt auch in dir. Sein Vater war Grieche, der war ungläubig, deswegen war Timotheus erst in Apostelgeschichte 16 beschnitten. Und es ist klar hier, dass durch seine Großmutter und Mutter ist er zum Glauben gekommen. Sie waren treu, sie haben das anvertraute Gut ihm weitergegeben. Und so, wir sollen nicht nur an Pastoren denken, an dieser Stelle, wo Timotheus ermahnt wird, das anvertraute Gut zu bewahren, indem er es anderen treuen Menschen anvertraut, die es dann treu sein werden oder fähig werden oder tüchtig werden, das auch anderen beizubringen, sondern wir als Eltern sollen es unseren Kindern beibringen. Es ist sehr wichtig, dass wir das beherzigen. Das anvertraute Gut muss weitergegeben werden, wenn es bewahrt werden soll. Drittens, durch die Verkündigung der Wahrheit. Das anvertraute Gut wird bewahrt, indem wir nicht schweigen, sondern es verkündigen. Und ich rede in erster Linie von der Kanzel. Ich habe schon in meiner Einleitung gesagt, wie es jetzt in Amerika ist. Das ist überall, wo man hingeht, in den Südstaaten, wo man nennt das auf Englisch the Bible Belt. Und das ist es nicht mehr. Da sind Millionen von Menschen da, die meinen, dass sie errettet sind, sind es aber nicht. Sie haben eine Heilsgewissheit, aber sie sind nicht gerettet. Ich war auch eine von denen. Ich bin nach vorne gegangen, habe mich angeblich bekehrt, mich taufen lassen, aber mit 17 war nichts vom Glauben in mir zu sehen. Und ich kenne so viele da. Ich war vor ein paar Jahren wieder da, habe mit einem meiner Verwandten gesprochen, der ist ein junger Mann. Und dann war er wir waren in seinem Keller und da hat er so ein Training, so Gewichte zu heben und so weiter, so eingerichtet gehabt mit Gewichte und so. Und da auf der Wand war ein Bild von einer Frau, die war zwar gekleidet, aber sehr provokativ und wie ein Schulmädchen mit Schulbüchern und zu viel von ihrem Körper wurde gezeigt. Und auf der anderen Seite war ein Bild von einem so wie Arnold Schwarzenegger, so ein richtig so Mann, der sehr muskulös war. Und ich habe ihm gesagt, in Bezug auf das Bild des Mädchens, habe ich gesagt, Mensch, wie kannst du behaupten, Christ zu sein und sowas an deiner Wand haben? Und er hat gelacht und er sagte, Tim, du musst verstehen, das ist, um mich zu motivieren beim Training. Siehst du, wenn ich so aussehe, dann bekomme ich sowas. Und er geht jeden Sonntag in die Kirche. Also das Wort wird nicht mehr gepredigt. Und dann hat er mir gesagt, ach Tim, du würdest unsere Gemeinde genießen. Unser Pastor, der ist so lustig. Mensch, der hat so viele Witze, die er von der Kanzel erzählt. Und Mensch, das macht Spaß, ihn einfach zuzuhören. Und dann hat er gesagt, und in unserer College-Gruppe, sagte, seine Frau leitet uns und er sagte, Und wir haben wir sind schon 5 Sonntagen dabei und wir haben nicht mal die Bibel, wir haben die Bibel nicht einmal benutzt, sagt er. Und er fand das toll, dass die Bibel nicht benutzt wurde. Und das ist der Zustand der Gemeinden in Amerika zurzeit. Da sind wenig, wenig bibeltreue Gemeinden, auch hier in Deutschland. Wir gründen mehr und mehr Gemeinden, versuchen es, aber viele Gemeinden, die schon gegründet waren, gehen unter. Woher weiß ich das? Weil so viele ältere Leute kommen in unsere Gemeinde jetzt. Mit schwerem Herzen, nach 30 Jahren in einer Gemeinde, sagen sie, da kann ich nicht mehr bleiben. Und dann erzählen sie, warum. Die gehen ein. Warum? Weil sie das anvertraute Gut nicht mehr bewahren. Sie glauben nicht, dass Menschen durch die Schlichtheit der Verkündigung zum Glauben kommen. Und sie denken, wenn da Widerstand ist, dann machen wir offensichtlich etwas Falsches. Und dann predigen sie das Wort nicht mehr. Weil sie meinen, wenn Leute das nicht akzeptieren, was ich verkündige, dann mache ich einen Fehler. Und sie denken, dass das ein Marketingproblem ist und nicht ein Problem mit dem Mensch selbst. Und so dann fangen sie an, das Evangelium so zu verpacken, dass es möglichst keinen beleidigt. Aber die Botschaft ist eine Botschaft, die sündigen Menschen beleidigt. Meine Schwägerin, die ist Atheistin, ich liebe sie, die ist eine ganz tolle Frau, aber sie hat einmal gesagt, dass sie, wenn sie nur das Wort Sünde hört, wird sie sauer. Dann war sie einmal im Gottesdienst bei uns und da war ich echt versucht, die Botschaft ein bisschen zu ändern oder ein bisschen weicher zu machen, nur weil sie im Raum war. Und das ist genau das, wo wir anfällig sind. Um Menschen zu gefallen oder um des Friedens willen, weichen wir aus und verkündigen das Wort nicht mehr, wie es steht. Und dann predigen wir nur gewisse Abschnitte und nicht das, was wirklich unsere Herzen konfrontiert. Wenn wir Kapitel 4 kurz aufschlagen, oder Kapitel 3, sehen wir die Not unserer Zeit. Paulus sagt, schwere Zeiten werden eintreten. Kapitel 3, Vers 1 und 2. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, das heißt, sie sind zügellos, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, das heißt, sie sind religiös, deren Kraft aber verleugnen. Und so, er beschreibt auch unsere Zeit. Und dann sagt er in Kapitel 3, Vers 10, Timotheus, du kennst mein Leiden, die Verfolgung, du kennst, wie schlimm das war. Und er sagt in Vers 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Achte bitte auf diese Dinge, wofür das Wort nützlich ist. Entschuldigung. Zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Alle diese Verben haben zu tun mit was? Konfrontation. Der Mensch wird korrigiert. Die haben alle mit Korrektur zu tun. Wer möchte korrigiert werden? Ich kriege schon ein schlechtes Gewissen, wenn einer sagt, Tim, können wir reden? Ich habe etwas, was ich mit dir besprechen muss. Und ich denke, okay, was habe ich falsch gemacht? Also, und dann den ganzen Tag grübel ich im Kopf, habe ich etwas gemacht? Also, wir sind anfällig. Keiner von uns, wir sind so stolz und arrogant, dass selbst als wiedergeborene Christen haben wir Probleme mit Korrektur. Wie viel mehr Ungläubige, dass einem sagt, das ist falsch, was du tust. Das ist Sünde, was du machst. Du wirst dafür für alle Ewigkeit gerichtet werden. Keiner möchte das hören. Meine Frau hat 11 Geschwister und mindestens 5 von denen sind zum Glauben gekommen, seitdem wir in Deutschland sind. Und 3 von denen wollten das Wort nicht hören. Und die waren ziemlich sauer, zwei von denen waren sehr sauer auf uns und haben sogar schlecht über uns geredet. Und dann, nach einer gewissen Zeit, sind sie doch zum Glauben gekommen. Und dann waren sie sofort in unserer Gemeinde. Weil wir haben das Wort denen gesagt. Wir haben sie gewarnt und gesagt, dass so wie sie leben, können sie sich nicht Christen nennen. Dass das unmöglich ist, so in der Sünde zu leben und behaupten, Christ zu sein. Ich habe gesagt, ihr seid nicht errettet. Ihr meint, dass ihr errettet seid. Ich war in einem Zug, fuhr von Berlin zurück nach Wolfsburg und eine Frau saß neben mir, die, wie heißt das, Jura studiert, wollte Anwältin werden. Und sie hat behauptet, Christen zu sein, aber hat die jungfräuliche Geburt Jesu Christi verleugnet, seine Gottheit. Sie hat sämtliche Dinge komplett, alles was uns lieb und wahr ist über Jesus, hat sie verleugnet. Und sagte, ich bin Christin. Und ich sage, nein, das sind sie nicht. Sie sagt, doch, das bin ich. Ich sage, nein, das sind sie nicht. Ich sagte, sie sind nicht errettet. Es ist unmöglich, dass sie errettet sind, wenn sie sowas glauben. Und als ich aussteigen musste, das Letzte, was sie sagte, ich bin doch errettet. Und ich habe gesagt, sie können sich selbst täuschen, aber Gott werden sie nie betrügen können. Und sie werden für ihn stehen und Rechenschaft abgeben müssen. Und sie stehen nicht in der Gerechtigkeit Jesu Christi. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass wir müssen Menschen genug lieben, um sie zu konfrontieren und ihnen in eine Geist der Liebe und Barmherzigkeit, aber mit aller Freimütigkeit sagen, das ist falsch, was du tust. Und ich weiß, dass das schwer ist. Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn, man hat Angst, dass die Beziehung beschädigt werden könnte und man schweigt und die leben weiter in der Sünde. Und Gott will uns gebrauchen, dass diese Menschen zur Umkehr zu führen. Also betet für Gelegenheiten. Das anvertraute Gut wird bewahrt, indem wir die Wahrheit verkündigen. Und deswegen hat Paulus Timotheus gesagt hier, und guck mal, mit welchen Worten ihn eben warnt. Der sagte, wozu dass die Schrift nützlich ist am Ende von Kapitel 3. Es ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und dann achte auf Kapitel 4, Vers 1. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Und guck mal, achte auf diese Verben hier. Überführe. Check das mit Vers 16. Seht ihr das Wort zur Überführung da? Und hier steht es, überführe. Steht oben Zurechtweisung in Vers 16. Als nächstes kommt Weise zurecht. Ermahne mit aller Langmut und Lehre. Genau das, wofür die Schrift nützlich ist, sagt er, das sollst du auch mit der Schrift tun. Weise zurecht, ermahne, lehre, unterrichte. Und dann sagt er ihm in Vers 3, wie die Leute darauf reagieren werden. Es steht, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinzufinden. Du aber, seid nüchtern in allem, ertrage Leid, tue das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Freunde, damals, meint ihr, dass es einfacher war, das Evangelium zu verkündigen als jetzt? Paulus sagte, als er in Korinth war, ging er dorthin mit Furcht und Zittern, weil er wusste, das Evangelium ist den Römern, den Heiden, eine absolute Torheit, weil die Römer haben ihn getötet und verflucht ist einem, der am Holz hängt. Die haben gedacht, was für eine lächerliche Botschaft. Und für die Juden ist es ein Stolperstein, weil der Messias wird nicht leiden, der kommt, um zu herrschen. Und so Paulus wusste, kein Mensch wird diesem Evangelium glauben, es sei denn, sie auserwählt sind und berufen sind. Und für sie wird es eine Wirkung haben. Und deswegen schrieb er in 1. Korinther 1, dass das Evangelium Torheit ist für die, die verloren gehen. Für die Juden ist es ein Ärgernis, für die Heiden ist es eine Torheit. Den Berufenen aber, aus den Juden und aus den Nationen, ist es Gottes Weisheit und Gottes Kraft. Und deswegen sagt Paulus hier in 2. Timotheus 2, Vers 10, deswegen erdulde ich alles, um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Paulus wusste, es lohnt sich zu leiden, denn die, die Gott auserwählt hat und vorher bestimmt hat, wird er auch rufen durch das Evangelium. Und wir müssen es aber treu weitergeben. Ich kann euch sagen, wie oft ich in meinem Leben mich getäuscht habe in den Menschen. Einmal, wo ich, glaube ich, 19 war, es war 2 Jahre nach meiner Bekehrung. Ich fuhr mit einem Mitsoldat auf Hawaii und wir wollten zum Strand gehen. Er hatte seine Gitarre und wir wollten uns treffen mit ein paar anderen Christen und dort singen und zusammen beten. Und wir fuhren und im Auto schon haben wir gebetet. Und da gucke ich rüber und sehe ich diese Männer, das waren diese großen Simoien, diese, ich würde sagen, nicht eingeboren ist ein schlechtes Wort, aber ich meinte die Einheimischen, sagt man, auf Hawaii. Richtig große, gefährliche aussehende Jungs da und die saßen auf ihrem Auto und alle hatten ein Bier in der Hand. Und ich habe gesagt, und Herr, bitte rette diese Männer da. Und wir haben weiter gebetet und dann habe ich kurz angehalten. Er fuhr weiter und ich sagte, Sean, wie können wir für die Rettung von diesen Männern beten und wir erzählen denen gar nichts von Jesus. Und er fing schon ab zu bremsen und ich dachte, warum habe ich bloß was gesagt? Und da hat sich das Auto umgedreht, der fuhr auf diesen Parkplatz, wir steigen aus und die alle sofort runter von dem Auto. Und wollt ihr einen Fight haben? Ich sagte, nein, wir wollen euch von Jesus erzählen. Und er sagte, oh, okay, erzähl mal. Da habe ich denen von Jesus erzählt. Und die haben Tränen im Auge bekommen. Und die haben gesagt, Mensch, wir sitzen hier, machen Party, immer. Hat keiner uns etwas erzählt von Jesus. Ihr seid die Ersten. Ich habe die Geschichte nicht erfunden. Und ich kann euch sagen, wie oft ich dann diesen Drang hatte, mit jemandem über den Herrn zu reden. Ich habe endlich genug Mut gehabt und rede ich mit denen und die sagen, Mensch, ich wollte schon lange von Jesus hören oder etwas aus der Bibel. Ich hatte immer solche Fragen gehabt. Wir sind einfach zu feige dazu. Wir schämen uns des Evangeliums. Und es ist wichtig für uns, das wirklich zum Herzen nehmen. Denn wenn die Weltanschauung hier euch nicht gefällt, da muss man fragen, was habe ich dazu beigetragen? Indem ich meine Kinder das Wort beigebracht habe oder indem ich mit meinen Nächsten rede oder auf der Arbeit eintrete für die Wahrheit. Was habe ich dazu beigetragen, dass eine christliche Weltanschauung vorhanden ist in diesem Land? Nicht alle werden zum Glauben kommen, aber wir können trotzdem auch eine positive Auswirkung haben, indem wir das Gewissen von Menschen ansprechen, die nicht gläubig sind. Also ich wiederhole hier, wir sollen das anvertraute Gut bewahren durch die Hilfe der gesamten Gottheit, durch das Ausbilden von treuen Menschen, durch die Verkündigung der Wahrheit und am Ende von 1. Timotheus 6 steht es auch durch die Ablehnung der falschen Erkenntnis. Es muss uns klar sein, dass der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Der ist ein Verdreher der Wahrheit. Und der wird es immer wieder neu und anders verpachen, aber das sind dieselben Lügen, die es immer gegeben hat. Und wir müssen die ungesunde Lehre mit der gesunden Lehre bekämpfen. Und dann als letztes würde ich sagen, aus Titus Kapitel 1, Vers 9 steht es, steht da, dass ein Ältester sollte in der Lage sein, die Irrlehre zu widerlegen. Sonst ist er nicht qualifiziert als Ältester. Der muss mit den gesunden Worten die Irrlehre widerlegen und überführen können. Und so da sehen wir, wozu das Wort nützlich ist und dass Gott erwartet von uns, dass wir uns nicht schämen vor seinem Wort und dass wir ihm vertrauen, dass er durch sein Wort seine Auserwählten errettet. Aber Widerstand ist normal. Es steht hier eindeutig, 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Es ist eine geistliche Tatsache. Was wir erlebt haben, unsere Generation, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist eine Ausnahme. Es ist nicht die Norm. Die Norm kommt aber wieder. Und es ist wichtig, dass wir, ich sag's euch, wenn wir jetzt Probleme haben, für die Wahrheit einzustehen, wie viel mehr, wenn die Verfolgung kommt. Was macht Christen kompromissbereit? Sie schämen sich des Evangeliums. Aber wir sind berufen worden, die Schmach Jesu Christi zu tragen. Hebräer 13, Vers 13. Zweitens, sie fürchten der Verfolgung. Und Paulus ermahnte Timotheus, leide mit. Und wir haben hier gesehen, dass es zwei Dinge gegeben hat, wofür Paulus bereit war zu leiden. Einmal in Kapitel 1, Vers 8 für das Evangelium und dann in Kapitel 2, Vers 10 für die Auserwählten. Denn er wusste, die werden glauben. Gott wird dafür sorgen. Er wird ihnen Augen zu sehen, Ohren zu hören und ein verständiges Herz schenken, sodass sie glauben können. Und sie werden glauben. So sind wir zum Glauben gekommen. Obwohl das Evangelium uns eine Torheit sein müsste. Ich hoffe, ich sehe, ihr seid müde. Ich weiß, habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Schon 8:45. Ich weiß gar nicht, wann wir fertig sein sollten. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es hier in Deutschland viele gibt, die so, wir nennen sie Fanatiker, die so eifrig zum Beispiel für die Umwelt sind. Die sind bereit, sich anketten zu lassen auf eine Bahnschiene, nur um einen Transport von, wie heißt das, Nuclear Waste? Weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Atom, ja, yeah, yeah, genau. Und die sind bereit, sich ihr Leben aufs Spiel zu setzen für die Umwelt. Wie viel mehr sollten wir bereit sein, unser Leben aufs Spiel zu setzen für den Schöpfer aller Dingen, der uns hineinretten wird in sein Reich. Lass uns zusammen beten. Wir